Danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Dom, ich bin Teil des Teams hier und es ist Hammer, euch zu sehen. Volle Hütte, super. Geht's euch gut? Zufrieden mit eurem Sitznachbarn? Dann dreh dich nochmal kurz zu ihm und sag, schön, dass du heute da bist. Und dann dreh dich mal zu deinem anderen Nachbarn und sag, gut zuhören jetzt. Sehr cool. Hey, wir sind in Unashamed in unserer Predigtserie im Römerbrief. Irgendjemand diese Predigtserie schon was geholfen oder was gebracht bis jetzt? Ja, ein paar von euch, okay. Wir wollen einfach, ich glaube 5, 6 Wochen haben wir noch gar nicht so genau festgelegt, im Römerbrief verbringen und wollen Wahrheiten, Gedanken rausziehen, die Paulus aufgeschrieben hat in diesen 16 Kapiteln und wollen gucken, was sie für unser Leben heute bedeutet. Ich habe den Titel dieser Predigt heute folgendermaßen gewählt: Gottes Souveränität, unsere Verantwortung. Und ich würde gerne zu Anfang beten und vielleicht können wir alle nochmal einmal dafür aufstehen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart in unserer Mitte. Dank dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich bete, dass du jetzt zu uns redest, Herr. Dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest. Ich bete, dass wir heute den Saal anders verlassen, als wir ihn betreten haben. Ich bete, dass du durch dein Wort heute Wahrheiten und Offenbarungen in unser Leben hineinredest, die uns mehr machen wie du. Wir danken dir, Jesus, dass Modeste wieder in Köln ist und beten für einen Sieg im nächsten Spiel. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Also wie man so ein 2-0 versauen kann, verstehe ich bis heute nicht. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar ist das einer der Lieblingsstücke, die ich besitze als Mensch. Und es ist mein Handgepäckkoffer. Und dieser Handgepäckkoffer ist ganz besonders, weil er mich schon auf ganz vielen Reisen begleitet hat. Ich war mit diesem Koffer schon in Indien, in den USA, in England. Und dieser Koffer ist der absolute Hammer. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag es überhaupt nicht, Gepäck einzuchecken. Man muss früher da sein. Man muss mehr Geld bezahlen. Und man weiß nicht, ob der wirklich auch ankommt. Man denkt immer, oh, vielleicht geht meiner verloren. Und ich kann 2 Wochen mit so einem Koffer auskommen. Das Problem ist nur, dass manche Airlines so Gestelle haben, wo die quasi testen wollen, ob die Größe des Handgepäcks wirklich richtig ist mit der Ablage, wo es hinterher im Flugzeug reinkommt. Ne? Weil manchmal haben Leute Riesendinger mit und sagen, das ist Handgepäck und passt niemals da oben rein. Und deswegen haben die so Gestelle, aber die sind ein bisschen zugunsten der Airline, glaube ich, gebaut. Weil die Fächer im Flugzeug sind viel größer als dieses Gestell. Und es gab einen Flug, wo ich rausgepickt wurde als Glücklicher von 200, und sagen, entschuldigen mal, Sie, können Sie mal kurz rauskommen und gucken, ob Ihr Koffer auch in das Gestell passt für Handgepäck? Und es war ein Winterflug, das heißt, ich hatte meine Winterjacke auch da drin und so und man kann diesen Koffer wunderschön vergrößern auch. Und ich habe gesagt, klar passt das rein. Genommen, rein, hat nicht gepasst. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann musste ich tatsächlich 3 Pullover und 2 Jacken auf einmal anziehen, um die Größe zu verringern. Und mir war es völlig egal. Ich war so fix darauf zu sagen, ich werde mit diesem Koffer fliegen als Handgepäck, egal wie viel ich anziehen muss. Und bin dann mit einer Hitzewelle in Düsseldorf ausgestiegen, weil ich ungefähr 2 Liter Schweiß verloren habe. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man auf Reisen ist, das ist einfach Hammer. Das Coolste an diesem Koffer, es hat Hammertaschen, auch innen drin, super Fächer, finde ich alles richtig genial. Aber das Beste an diesem Koffer sind die Griffe. Und zwar einmal der hier und der hier oben. Und dieser Koffer ohne diese Griffe wäre echt schwer, damit zu reisen oder ihn auch nur zu bewegen. Und die Griffe sind der Hammer. Die Griffe sind aber nicht der Koffer selber, sondern die sind am Koffer dran. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, dass wir oft Griffe haben oder die wir in der Kirche vielleicht so aufschnappen, Statements oder Sachen, die einfach super zum Posten sind, aber wir verstehen nicht, woran dieser Griff verbunden ist oder womit dieser Griff einfach verknüpft ist. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir quasi gucken, okay, was sind so Soundbites, was sind so coole Statements, die man rausschreiben kann aus einer Predigt, und die kann man tweeten, die kann man Instagram, da kann man Filter draufhauen und die sind der Hammer. Aber diese Statements sind nur Statements, wenn sie nicht an etwas verbunden sind. Und ich glaube einfach, dass wir heute in einer Zeit leben, die einfach voll ist von Klischees. Voll mit Klischees. Und Paulus in seinem Brief zu den Römern gibt uns viele Griffe, aber ich glaube, er möchte, dass wir verstehen, dass wir uns auch selber mit dem Koffer auseinandersetzen sollen. Dass wir selber reingehen sollen, selber wühlen sollen. Okay, was ist diese Wahrheit, die an diesem Statement, an diesem Griff verknüpft ist? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. The best is yet to come. Ist ein Hammer-Statement. Ne, das Beste kommt noch. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das Beste kommt noch. In deinem Leben, das Beste kommt noch. Es ist ein cooler Satz. Das Problem ist nur, es ist nur ein Griff, nur ein Klischee, nur ein Statement, wenn du nicht schon mal in deinem Leben in einer Situation warst, wo du vielleicht Leid erleben musstest, wo es vielleicht richtig schwer war, wo du im dunklen Tal warst, wo du vielleicht keinen Ausweg gesehen hast, aber wo du dran geblieben bist und hast gesagt, Gott, ich vertraue dir, denn ich weiß, das Beste kommt noch. Versteht ihr das? Oder es gibt so Sätze wie, Gott ist gut. Und alle Zeit ist Gott gut. Sehr gut. Drei Leute kennen das. Sieht man mal, wie viele neue Christen hier sitzen. Aber das sagt man, ne? Gott ist gut. Alle Zeit, Gott ist gut. Auch das hört sich erstmal gut an. Aber ich glaube, wenn du nicht schon mal an einem Punkt in deinem Leben warst, wo du gesagt hast, boah, macht das überhaupt Sinn? Glaube ich das wirklich? Und du fängst an zu zweifeln und Dinge zu hinterfragen, und kommst zu dem Schluss, okay, auch wenn ich nicht alle Antworten habe, stehe ich hier heute Morgen und sage, okay Gott, ich vertraue darauf, dass du gut bist. Und ich singe es aus. Und plötzlich wird dieser Griff mehr als ein Griff, sondern er ist mit etwas viel Tieferem verbunden. Und ich glaube, mit Gottes Wort ist es genauso, dass wir nicht einfach nur diese Statements kopieren und sagen, war ein Hammer Sonntag, ich habe 3 Statements heute gepostet, sondern dass wir selber versuchen, anzufangen zu wühlen und uns damit auseinanderzusetzen, was sagt die Bibel eigentlich? Was ist damit eigentlich gemeint mit diesem Statement? Was heißt das für mein Leben? Und Paulus nimmt 3 Kapitel, Kapitel 9, 10 und 11 vom Römerbrief, um ein großes Thema auszupacken. Und dieses Thema in diesen 3 Kapitel 9, 10 und 11 ist, dass Paulus redet von der Souveränität Gottes. Und zwar, dass Gott souverän ist, dass Gott allgegenwärtig ist, dass er allwissend ist, dass Gott alles weiß und dass Gott allmächtig ist. Und er möchte gerne seinen Zuhörern, seiner Gemeinde in Rom, zu dem er diesen Brief schreibt, möchte er gerne ein paar Griffe geben, damit diese Leute versuchen, was das in ihrem Kontext, in ihrer Welt bedeutet, um daraus eine Wahrheit zu ziehen für ihre Kirche, für ihr Leben, für ihr Umfeld. Und das ist total Wahnsinn. Charles Spurgeon, ein Prediger, der Hammersachen gemacht hat in seinem Leben, hat mal gesagt, Truth is in the tension. Also die Wahrheit ist in der Spannung. Und ganz viel in der Bibel, da ist eine Spannung. Und ich meine, wenn du keine Spannung magst, dann ist es schwierig für dich, Jesus nachzufolgen. Weil Jesus hat manchmal ganz schön abstrakte, ganz schön herausfordernde Statements gemacht. Und ich glaube, wir müssen manchmal in dieser Spannung leben, zu überlegen, ja, was heißt das jetzt von mir? Was heißt das jetzt für mich? Auf der einen Seite ist Gott souverän, auf der anderen Seite haben wir auch eine Verantwortung. Und die Dinge stehen in der Spannung miteinander. Und das ist so ein bisschen das Thema von diesen 3 Kapiteln in 9, 10 und 11. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen und euch ein paar Griffe heute mitgeben. Aber das sind nur Griffe, und es geht darum zu verstehen, dass etwas Größeres an diesen Griffen ist, und da seid ihr dann gefragt. Das ist dann deine Verantwortung. Wisst ihr, ich gebe dir ein Beispiel, weil das ist so oft so, dass Gott das so macht. Er ist souverän, aber er bezieht uns trotzdem mit ein in seine Pläne. Die ganze Bibel, Noah zum Beispiel. Gott sagt, ich werde diese Welt überfluten, aber dich, Noah, werde ich retten. Yes, denkt er sich, Hammer. Bau eine Arche. Wie? Ich denke, du willst mich retten. Bau eine Arche. Aber du hast gesagt, ich baue eine Arche. Das heißt, Gott hat was vor, er hat einen Plan, aber Noah hat auch eine Verantwortung. Er soll eine Arche bauen. Hätte er die Arche nicht gebaut, wäre er nicht gerettet gewesen. Und ich glaube, so oft sind wir in dieser Spannung von Gottes Souveränität, seine Pläne und unsere Verantwortung. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in diesen Römerbrief, der teilweise ziemlich herausfordernd ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das, was man da liest, im Kontext liest. Und Kapitel 9, wo wir heute die meiste Zeit drin verbringen, muss im Kontext zu 10 und 11 gelesen werden, um zu verstehen, was will Paulus uns eigentlich hier sagen. Okay, seid ihr bereit? Alright, also, Kapitel 9, Vers 1. Christus ist mein Zeuge und der Heilige Geist bestätigt es mir in meinem Gewissen, dass es wahr ist, wenn ich euch versichere, ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern und Schwestern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Sie, die Israeliten, sind doch von Gott auserwählt und dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Gott hat sich seinem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit offenbart. Immer wieder hat er mit ihnen einen Bund geschlossen, er hat ihnen sein Gesetz gegeben. Sie dienen Gott im Tempel und ihnen gelten seine Zusagen. Abraham, Isaak und Jakob sind ihre Vorfahren und Christus selbst stammt nach seiner menschlichen Herkunft aus ihrem Volk. Ihm, der Gott ist und über alles regiert, gebühren Lob und Ehre bis in Ewigkeit. Amen. Der erste Griff, den ich euch heute mitgeben möchte, ist: Gott beruft uns, Menschen zu dienen und nicht sie zu retten. Gott beruft uns, Menschen zu dienen und nicht sie zu retten. Ich finde das Wahnsinn hier, dass Paulus sagt: Ich liebe mein Volk so sehr, meine Stadt, die Kölner. Ich liebe sie so sehr, dass wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass ich meine Errettung verliere, um sie zu retten, würde ich es machen. Ich meine, das ist ja unglaublich, dass er das sagt. Dass er raus möchte aus Gottes ewigen Versprechen, eine Ewigkeit mit Gott, um sein Volk, seine Leute, seine Landsleute, sein Herzblut zu retten. Aber Paulus versteht auch, dass das nicht möglich ist. Dass er sie nicht retten kann. Was er machen kann, ist, Menschen zu dienen. Und das ist halt das, was er verstanden hat in seinem Leben. Das ist mehr als nur ein Griff, ne? Sondern er hat verstanden, dass seine Verantwortung es ist, Menschen zu dienen. Und das tut er sein ganzes Leben. Er gründet Gemeinden, er reist um die Welt, er ermutigt Leute, er schreibt zu Gemeinden, er schreibt zu Leitern und er gibt sein Leben hin, Menschen zu dienen. Und zwar nicht nur in einem coolen Kinosaal mit tollem Licht, sondern in Straßen und in Gassen, wo Leute ihn teilweise mit Steinen bewerfen, dafür, dass er das Evangelium predigt. Und das ist der Wahnsinn, dass Paulus so ein Herz dafür hat. Wisst ihr, Jesus ist dafür zuständig, Menschen zu retten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber unsere Aufgabe ist es, Menschen zu dienen. In Römer 10, Vers 14 steht, und Paulus, ne, ein Kapitel später, fragt sich nämlich genau diese Frage: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkünden. Ich möchte dich heute Morgen fragen: Wie lieblich sind deine Füße? Und damit meine ich nicht die Pediküre, die du letzte Woche hattest, sondern wie lieblich sind deine Füße? Weil Gott ist souverän, er ist allwissend, allgegenwärtig, aber wir haben trotzdem eine Verantwortung. Und diese Verantwortung ist, Freudenboten zu sein. Füße zu haben, die gute Nachricht bringen. Da, wo du hingehst, da sollst du ein Licht sein für Jesus. Die Bibel redet davon, Salz und Licht zu sein in unserer Gesellschaft. Wisst ihr, wenn ihr morgen den eigentlichen Gottesdienst habt, der ist nämlich nicht hier, der fängt morgen an, dann zeigt sich, wie sehr Jesus in dir ist. Dann zeigt sich, wie lieblich deine Füße sind, wenn du in einer Situation, wo alle erwarten, dass du so reagieren würdest, anders reagierst. Dass du jemand bist, der etwas erlebt hat mit Jesus, was ihn verändert hat. Und ich liebe das, dass wir einen Auftrag haben, Menschen zu dienen. Wir hatten gerade im ersten Gottesdienst ein Street-Team, was unterwegs war auf den Straßen. Und es hat Menschen Frühstück gebracht. Das machen wir schon seit über 2 Jahren. Und ich feiere das, dass wir heute Morgen Leuten die Chance gegeben haben. Und wenn es nur ein leckeres Frühstück ist, Aber wir wollen liebliche Füße haben, wir wollen Freudenboten sein, wir wollen Menschen Wert zu sprechen und Annahme und Liebe. Und ich finde es Hammer, wir haben Serve the City und andere Aktionen, weil unsere Vision ist, begegnen, wachsen, dienen. Wir wollen Menschen dienen. Aber wir wissen genau, dass Jesus es ist, der Menschen rettet. Eine Story, die mich schon ganz lange total bewegt, ist die von Father Damien. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, das war ein katholischer Priester. Von dem gab es auch einen Film, der hieß Molokai. Und zwar hat er im 18. Jahrhundert gelebt. Und Father Damien wurde ausgesandt als Missionar auf die Insel Hawaii. Wo man erstmal denkt, klingt nicht schlecht für einen Missionseinsatz. Das Problem war nur, er war nicht mit den Surfern unterwegs. Keine Ahnung, ob die damals schon gesurft haben, bestimmt. Sondern er wurde in eine Gegend geschickt, wo Menschen leprakrank waren. Und in dem Film wird das ganz stark deutlich, dass er da hingekommen ist und angefangen hat, unter diesen Leprakranken zu leben. Und wie man sich vorstellen kann, wurde er selber auch leprakrank und ist an der Leprakrankheit auch gestorben. Und was ich bei ihm so beeindruckend finde, ist, dass er gesagt hat, einer seiner letzten Sätze, ich wurde selbst ein Leprakranker, um Leprakranke zu erreichen, mit dem Wunsch, zumindest einen Leprakranken für Jesus zu gewinnen. Und das finde ich halt Hammer. Diesen Gedanken, dass Errettung, das, was Jesus für dich getan hat, nicht zu einem Leben führt, wo wir irgendwie arrogant werden und denken, wow, jetzt haben wir es verstanden, die aber nicht, sondern es führt zu einem Leben von Mitleid und Mitgefühl und Barmherzigkeit, wo du anfängst, Menschen durch ein anderes Licht zu sehen. Du verurteilst sie nicht, weil sie irgendwie anders gekleidet sind oder anderen Schmuck tragen, andere Musik hören, sondern du siehst plötzlich ein Kind Gottes. Du siehst einen Sohn und eine Tochter Gottes, die sich danach sehnt, mit ihrem Schöpfer connected zu sein. Und wir versuchen alles, damit diese Verbindung zustande kommt. Und deswegen bauen wir Brücken. Deswegen wollen wir Menschen die Chance geben zu sagen, hey, Jesus liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Lern deinen Schöpfer kennen und erlebe, wie er dein Leben komplett umdreht. Genau, deswegen gibt es nicht uns und sie, es gibt nur uns. Okay? Alles klar, Paulus redet weiter, Vers 6. Gottes Zusagen an sein Volk haben nach wie vor Gültigkeit. Aber nicht alle Israeliten gehören auch zum Gottes auserwählten Volk. Nicht alle Nachkommen von Abraham sind wirklich seine Kinder. Denn Gott hat zu Abraham gesagt, nur die Nachkommen deines Sohnes Isaaks werden zum auserwählten Volk sein. Das bedeutet, nicht alle, die auf natürliche Weise von Abraham abstammen, gehören zu Gottes Volk und damit zu seinen Kindern. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Nur der zählt dazu, wer so wie Isaak Gottes Zusage hat. Denn das hatte Gott Abraham versprochen. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Aber nicht nur Abrahams Frau Sarah ging es so. Rebekka war von unserem Stammvater Isaak mit Zwillingen schwanger. Noch ehe ihre Söhne Esau und Jakob geboren waren, das heißt, noch ehe sie etwas Gutes oder Böses getan haben, hatte Gott zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Damit gab Gott ganz klar zu erkennen, dass seine Zusagen ausschließlich auf seinen Willen beruhen. Sie sind also ein unverdientes Geschenk und nicht von den Leistungen des Menschen abhängig. So sagt Gott ausdrücklich, ich habe Jakob geliebt, aber Esau von mir gestoßen. Der zweite Griff, den ich euch heute mitgeben möchte, Gottes Versprechungen oder Verheißungen haben nichts mit unserem Verhalten zu tun. Paulus versucht hier zurückzugehen ganz an den Anfang der Zeit, weil er schreibt zu einer Gemeinde in Rom, die durcheinander war, weil plötzlich in dieser Gemeinde Juden und Nichtjuden angefangen haben, zusammen Gottesdienst zu feiern und Jesus zu kennenzulernen und von ihm verändert zu werden. Und das war bis damals ein No-Go. Das war ganz klar getrennt. Und man hat sich nicht mit diesen Leuten abgegeben, man hat nicht mit ihnen gegessen. Und Paulus schreibt zu dieser Gemeinde, weil da gab es viele Streitigkeiten, Auseinandersetzungen und er versucht, sie zu gewinnen und zu sagen, hey Leute, es ist egal, wo Leute herkommen. Es ist egal, welche Rasse oder welche Nationalität jemand hat. Vor Jesus sind alle Menschen gleich. Und er geht ganz zurück an den Anfang des Volkes Israel zu dem Stammvater Abraham und erzählt diese Geschichte. Und Abraham war 75 Jahre alt, wo Gott ihm erschienen ist und hat gesagt, Abraham, ich habe einen Plan für dein Leben. Und deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie diese Lampen in diesem Kino. Nee, wie die Sterne im Himmel. Und dann hat Abraham gewartet und gewartet und gewartet und es ist nichts passiert. Und es sind Jahrzehnte vergangen. Jahrzehnte sind vergangen, bevor Gott nochmal zu ihm geredet hat, mittlerweile war Abraham 100 und hat gesagt, und jetzt wird deine Frau Sarah schwanger und sie wird ein Kind gebären. Und es wird der Start sein von dem Versprechen und dem Segen, den ich auf dein Leben ausschütten möchte. Und dann bekommt Abraham einen Sohn und der heißt Isaak mit 100 Jahren. Und Isaak heiratet dann Rebekka und die beiden bekommen Zwillinge, Esau und Jakob. Und in dieser Passage hier in Römer 9 sagt Paulus was ganz Spannendes. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und das war halt in der damaligen Zeit völlig nicht so, wie es sein sollte, weil der Erste war immer der, der alles bekommen hat. Irgendwelche Erstgeborenen hier? Ja, come on. Wir kriegen die meiste Erbe. Der Rest guckt in die Röhre. So war das zumindest damals. Aber Esau und Jakob hatten ein ganz spannendes Verhältnis. Esau war immer auf dem Feld, er war der Mann wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Und Jakob eher so zu Hause. Nicht so ganz männlich, wie man vielleicht damals dachte. Aber Jakob war jemand, der schon ganz früh verstanden hatte, so, dass er nicht der Nachfolger ist und nicht das Erbe bekommt. Und dann gab es einen Nachmittag, da kommt Esau wieder vom Jagen, völlig kaputt, super hungrig und sagt, hey, hast du irgendwas zu essen? Ich habe total Hunger. Und Jakob sagt, ja, ich hätte hier eine Suppe. Aber ich tausche das gegen dein Geburtsrecht. Und Esau sagt, ja, komm, ist mir egal, ich esse jetzt die Suppe. Und dann hat er quasi sein Geburtsrecht getauscht für einen Teller Suppe. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist verrückt, mit was sich Leute zufrieden geben, wenn sie Hunger haben. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo Leute sich mit Sachen zufrieden geben, die vielleicht temporär ihren Hunger stillen, aber das nicht unbedingt einen Ewigkeitscharakter hat. Und wir denken, wir geben diesem Gefühl, diesem Verlangen jetzt nach, jetzt kurz und vergessen manchmal, dass da was viel Größeres hintersteckt. Und er gibt sein Geburtsrecht, das, was Gott für sein Leben vorgesehen hat, auf, für einen Teller Suppe, für was Temporäres, was in ein paar Stunden schon wieder weg ist. Und das ist so spannend einfach zu sehen, wie diese Story dann weitergeht. Und Jakob kriegt dann den Segen von Isaak und man sieht die ganze Zeit, dass Gott trotzdem einen Plan hat, unabhängig davon, wie die beiden sich verhalten haben. In 2. Petrus 3, Vers 9, da steht: Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Wisst ihr, in deinem Leben kann es sein, dass Gott ein Versprechen macht, aber manchmal dauert es einfach ein bisschen, bis du dieses Versprechen siehst. Und man muss einfach verstehen in dieser Passage, dass es darum geht, dass Gott einen ewigen Plan hat, dass er allmächtig und allwissend und allgegenwärtig ist und dass es eigentlich relativ egal ist, ob jemand das Verhalten dazu hat oder nicht, weil er wird diesen Plan eh durchziehen. Und Paulus sagt das hier weiter in Vers 14. Wir lesen noch ein paar Verse. Da steht, bedeutet das etwa, dass Gott ungerecht ist? Auf keinen Fall. Denn Gott hat einmal zu Mose gesagt, ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Entscheidend ist also nicht, was jemand sich vornimmt und wie sehr er sich anstrengt, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Wie erging es dem Pharao? Die Heilige Schrift berichtet, dass Gott zu ihm sagte, ich habe dich nur deshalb als König über Ägypten eingesetzt, um an dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Gott schenkt also seine Barmherzigkeit, wem er will. Aber er macht Menschen ihm gegenüber auch hart und gleichgültig, wenn er es will. Der letzte Griff für heute, den ich euch mitgeben möchte, ist, dass Gott wird dich gebrauchen, ob du es gut findest oder nicht. Und Paulus gibt dir das Beispiel vom Pharao und wie er das Leben vom Pharao benutzt, um seine Macht zu erweisen. Aber wisst ihr was? Der Pharao war jemand, der sich nicht von Gott gebrauchen lassen wollte. Er war ein Mann, wenn du ein bisschen recherchierst über den Pharao, der nicht gut gelebt hat. Der hat Kinder geopfert, er hat Leute als Sklaven gehalten, er war kein guter Mensch. Er hatte ein hartes Herz, er war sehr streng und gewalttätig. Es war keiner, wo man denkt, das ist eine Vorbildfunktion, wenn man jetzt an Jesus denkt zum Beispiel. Aber Gott hatte trotzdem einen Plan. Und Gott hat gesagt, ich werde dein hartes Herz benutzen für meine Story. Und plötzlich befindet sich Mose in seiner Gegenwart und jemand, der stottert und denkt, er kann nicht das, was er eigentlich tun soll, steht da vor dem Pharao und leitet die größte Flucht, die jemals stattgefunden hat, in der Bibel zumindest, von irgendwie 2 Millionen Menschen aus Ägypten zurück nach Israel. Und er leitet das an und Gott gebraucht Pharao und sagt, und Paulus sagt hier, dass Gott seine Macht an ihm erweisen wollte. Wisst ihr, die Frage ist, wie gebraucht Gott dein Leben? Wie gebraucht Gott dein Leben? Und du hast 2 Optionen. Das erste ist, du lässt dich gebrauchen. Und das zweite ist, du lässt dich nicht gebrauchen, aber Gott macht trotzdem sein Ding. Und die Option liegt bei dir. Aber ich glaube, es ist total wichtig zu verstehen, dass wenn du dich verfügbar machst und wenn du Gott erlaubst, dein Leben zu gebrauchen, dass Dinge passieren können, von denen du jetzt vielleicht noch gar nicht wusstest, dass sie passieren werden. Weil eine Kirche ist immer für die Unqualifizierten, nicht für die Qualifizierten. Und ich glaube, dass wir als Kirche nicht danach streben, dass wir hier eine Runde sind von perfekten Menschen. Ganz im Gegenteil. Wisst ihr, wenn du eine Kirche suchst, die perfekt ist, dann, sobald du reinkommst, ist sie nicht mehr perfekt. Und wir wollen einfach eine Kirche bauen, wo wir verstehen, dass es darum geht, dass Gott die Unqualifizierten qualifiziert. Dass er sagt, wenn du dich verfügbar machst, wenn du mir dein Leben anvertraust, wenn du mir das gibst, was du hast, dann werde ich daraus meinen Plan umsetzen in dieser Welt. Und das ist so der Hammer. Und ich bin immer wieder so verblüfft zu sehen, wie Menschen, die sich gebrauchen lassen von Gott, an Orte gebracht werden, wo sie gar nicht drüber nachgedacht hätten und plötzlich Kirche im Kinosaal erleben oder in Hawaii unter Menschen dienen, wo man dachte, ich würde da niemals hingehen. Wisst ihr, und ich möchte dich einfach heute Morgen ermutigen, dass Gott dich qualifiziert. Wisst ihr, ich fühle mich ständig unqualifiziert als Ehemann, als Vater, als Freund, als Pastor. Und ich denke ständig, ich habe nicht das, was benötigt ist. Und ich glaube, dass Gott genau in diesem Moment kommt und sagt, hey, ich bin derjenige, der dich qualifiziert. Ich bin derjenige, der dich berufen hat. Und ich bin derjenige, der dir die Kraft geben wird, durch diese Täler auch durchzugehen und diese Sachen zu überwinden. Und ich glaube, das ist so wichtig für dich zu verstehen. Paulus gibt uns immer wieder Griffe in diesem Buch. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Woche jetzt mal in Römer 9, 10 und 11 selber nachzulesen, was an diesen Griffen dranhängt. Weil wenn wir einfach nur diese Griffe nehmen und tweeten und Instagram, dann ist es super. Und das sollt ihr machen, das ist kein Thema. Aber ich fände es Hammer, wenn wir selber versuchen, uns mit dem auseinanderzusetzen, mit dem hadern, Fragen stellen, hin und her, um selber rauszufinden, was steckt da eigentlich noch tiefer drin. Und Paulus beendet quasi dieses Kapitel oder dieses Thema über Gottes Souveränität mit ein paar Versen. Das sind die letzten Verse in Kapitel 11. Und die sind wie so ein Worship-Song. Und ich finde, was auch immer wir uns angucken für Themen und für Thematiken, es sollte uns immer zu einem Punkt bringen, wo wir Gott anbeten, wo wir seine Größe und seine Stärke und seine Herrlichkeit hochheben. Und Paulus schreibt hier in Kapitel 11, Vers 33, wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit und wie tief seine Gedanken. Wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Denn wer kann Gottes Absichten erkennen? Oder wer hat ihn je beraten? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn und alles vollendet sich in ihm. Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Und ich finde das so ein Hammer-Schluss von Paulus, dass er sagt, hey, am Ende des Tages, wenn wir uns diese Griffe angucken, die in was Größeres verbunden sind, dann bringen sie uns immer zu einem Ort, wo wir sagen, wow, Gott, du bist so groß und du bist so mächtig und du bist allwissend und du bist allgegenwärtig. Und ich staune vor deiner Schönheit und vor deiner Schöpfung und vor dem, was du tust. Und ich stelle mir einfach vor, wie Leute einfach immer wieder so, boah, völlig geschockt sind von der Größe und Schönheit Gottes. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dich immer wieder von Gott so herausfordern zu lassen, dass er so die Ideen und die Boxen, die wir vielleicht uns vorgefertigt haben für ihn, dass er die kaputt macht und vergrößert, um dir einen größeren Blick zu geben. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Es ist nicht eine einfache Passage, aber ich finde auch die muss man einfach manchmal anpacken. Und deswegen habe ich ganz bewusst dieses Bild gewählt, dass es halt Griffe sind, die an was Größeres verbunden sind. Wisst ihr, Gott rettet, aber wir dienen Menschen. Was heißt es konkret für unser Leben? Lass uns damit auseinandersetzen. Was heißt es für dich gerade? Wer ist in deinem Umfeld? Wer hat Gott vielleicht in dein Umfeld gesetzt, wo du sagen kannst, hey, ich möchte die Hand und der Fuß von Jesus sein, zu dieser Person, zu diesem Nachbarn, zu diesem Arbeitskollegen. Weil Jesus hat so eine Sehnsucht danach, diesen Menschen zu zeigen, dass er sie liebt, dass er für sie gestorben ist und dass er einen ewigen Plan für sie hat. Und ich hatte einfach auf dem Herzen, für zwei Menschengruppen zu beten heute Morgen. Und die erste Gruppe ist, du kennst Jesus und du hast erlebt, was er für dich getan hat. Aber du weißt nicht wirklich, wie diese Griffe in deinem Leben übertragbar sind. Und ich möchte dich ermutigen, dass du versuchst, da hineinzutauchen, diese Spannung auszuhalten und zu gucken, okay, was heißt es jetzt konkret für mein Leben? Und da reinzuwühlen an eine Perspektive und deine Story und die Bibel, dass du anfängst zu gucken, okay Gott, was heißt das jetzt für mein Leben? Und ich würde gern für dich beten, wenn du das einfach möchtest, dass du sagst, Gott, ich möchte, dass du mein Leben gebrauchst. Dass du dir bewusst machst, dass Gott souverän ist, aber dass wir eine Verantwortung haben. Und Jesus, ich bete jetzt einfach für neue Offenbarung, wenn es um unsere Berufung geht, wo du uns einsetzen möchtest, wo du uns siehst, Jesus. Und wir beten jetzt einfach und machen uns neu verfügbar und sagen, Jesus, hier ist unser Leben und hier sind unsere Bereiche unseres Lebens und wir beten jetzt, dass du kommst und dass du einfach Berufung schenkst, dass du Visionen schenkst, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass, wenn du sagst, bau eine Arche, dass wir sagen, okay, Jesus, ich vertraue dir, dass du einen genialen Plan hast für mein Leben. Und wenn es manchmal länger dauert, als du denkst, möchte ich dich trotzdem ermutigen, Ja zu sagen und daran festzuhalten. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du kennst Jesus gar nicht. Wir haben vier Symbole, die einfach so ein bisschen beschreiben, was Jesus dir heute Morgen anbietet. Das erste ist ein Herz. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Egal, wo du herkommst, egal, was du getan hast, egal, warum du heute hier bist oder wie du dich hier eingefunden hast, Gott liebt dich. Und es gibt Dinge in unserem Leben, auf die sind wir vielleicht nicht stolz, die wollen wir vielleicht keinem erzählen, aber genau für diese Dinge ist Jesus gestorben. Und er ist ans Kreuz gegangen und er hat einen Weg gemacht, wo es sonst keinen Weg gab. Er hat einen Tod, er ist gestorben an unserer Stelle und ist auferstanden. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Weil Jesus bietet dir heute Morgen an, dieses neue Leben für dich persönlich zu machen. Und er ist heute Morgen hier und er bietet es dir an. Es ist ein unverdientes Geschenk. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, auch in Römer, während wir noch Sünder waren, starb Jesus Christus für unsere Schuld. Und ich möchte dir einfach heute Morgen die Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen, die dein Leben verändern wird. In der Bibel steht, dass das Alte ist vergangen und das Neue ist da. Und das ist der Moment, wenn jemand eine Entscheidung trifft für Jesus. Und ich möchte dich einladen, ein Gebet mitzubeten. Das ist ganz einfach, aber es hat so eine Kraft. Und das Gebet ist, Jesus, komm in mein Leben. Und ich möchte dich einladen, das einfach mit mir mitzubeten. Egal, wo du heute bist. Wenn du einfach diesen Schritt auf Jesus zugehen möchtest, dann bete, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das heute gebetet hast, vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Male, dann würde ich super gerne noch für dich beten und dich einfach ermutigen, kurz aufzuzeigen, damit ich dich segnen kann und damit wir einfach gemeinsam diesen Schritt gehen können heute Morgen. Deswegen frage ich einfach in diesen Raum hinein, egal wo du heute stehst, dass du mir kurz per Handzeichen signalisierst, ob du das mitgebetet hast, Dankeschön. Hier vorne in der Mitte, danke ihr beiden. Könnt die Hand gerne wieder runternehmen. Ist so gut, danke da hinten. Dankeschön, danke. So gut, danke Jesus. Dankeschön. Noch jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Zum ersten Mal, zum wiederholten Male? so gut. Danke. Jesus, ich möchte einfach dir danken, Vater, dass du ein Lebensbringer bist. Dank dir, dass du von alt neu machst, von schuldig zu frei, von krank zu gesund, Jesus. Und ich danke dir, dass du heute Morgen neues Leben schenkst. Und ich bete für jeden, der sich gemeldet hat, dass du in sein Leben jetzt hineinkommst, Herr, mit deinem Heiligen Geist, dass du ihn erfüllst von innen heraus, dass er versteht, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist, dass seine Schuld nicht länger mehr zählt, sondern dass seine Seite, sein Leben reingewaschen ist durch das, was du getan hast für uns. Jesus, wir preisen dich und wir geben dir die Ehre in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Come on, wir geben Jesus mal einen fetten Applaus und singen zusammen.
Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.